in meiner Predigtreihe fort zur Heiligung. Heiligung praktisch heute das Thema, wie widerstehe ich der Sünde? Und zu der Gelegenheit grüße ich ganz herzlich und vielleicht die Gemeinde auch unseren kompletten biblischen Unterricht. Ja, es ist schön, dass ihr da seid und ihr wollt dieser Predigt folgen, wie wir das dann und wann machen. Und wir werden heute Nachmittag oder den Tag über auch noch miteinander Zeit verbringen und diesen Gottesdienst auch nochmal nachbesprechen. Dazu habt ihr einen Zettel in die Hand bekommen und darauf stehen Beobachtungsfragen. Also ich stehe unter Beobachtung, aber ihr auch. Ja, also macht von diesem Zettel reichen Gebrauch und ich bin mal gespannt, wie es dann heute Nachmittag aussehen wird, wenn wir nochmal darüber reden. Der Versuchung widerstehen, wie widerstehe ich dem Bösen oder wie widerstehe ich der Sünde, ist ein Thema, das in der Bibel verschiedene Male auftaucht. Zum Beispiel ein ganz berühmter Text ist der im Epheserbrief von der geistlichen Waffenrüstung. Und es hat verschiedene Bezüge. Einmal geht es um das, was die Gemeinschaft dafür tun kann, damit wir Kurs halten in unserem Glaubensleben, indem wir uns gegenseitig unterstützen. In meiner Predigt heute wird es mehr um das ganz Persönliche gehen, wie wir für uns persönlich etwas tun können, um dem Bösen oder der Sünde zu widerstehen. Und dazu lese ich einen Bibeltext, den ich euch jetzt vorlese und den ihr auf euren Manuskripten findet. Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn weil er sich bewährt hat, wird Gott ihm den Siegeskranz verleihen. Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung oder diese Versuchung kommt von Gott. Denn so wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, verführt er auch selbst niemanden dazu. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Aber wenn die Sünde dann ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod zur Welt. Wann hattest du zuletzt Husten? Überlegt mal einen Augenblick, also wann hattest du zuletzt Husten? Nach den ganzen Allergikern frage ich jetzt gar nicht. Du weißt nicht wahrscheinlich, wie es geschah, dass es zu dem Husten kam, aber du spürst plötzlich den Hustenreiz und das ist beim Heuschnupfen auch so. Und mit unserer Schuld ist das ganz ähnlich. Versuchung ist ansteckend wie ein Virus. Irgendwie hast du dich angesteckt und gabst der Versuchung nach. Es ist die eigene Begehrlichkeit, sagt der Briefschreiber des Jakobus. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die uns ködert und einfängt. Die Krankheitskeime kommen von außen auf uns zu, aber wir geben ihnen Raum in unserem Herzen. Also gegen die Krankheitskeime, die um uns herumschwirren, kann man sich ja nicht wehren. Die sind da und so ist es auch mit den Versuchungen. Die sind einfach da. Die dringen von außen auf uns ein, aber die Frage ist, ob wir dem Raum geben in unserem Herzen. Und wenn wir das tun, dann nistet sich quasi die Versuchung bei uns ein, breitet sich aus. Und wird dann nichts dagegen unternommen, geben wir ihr nach, wird also das Begehren fruchtbar. Aus Versuchung wirkt aktive Sünde und ist sie ausgewachsen, so sagt es der Jakobus, bringt sie ums Leben. Ums Leben gebracht. Wir müssen dabei nicht gleich an den leiblichen Tod denken. Ums Leben gebracht sind wir viel eher. Ums Leben gebracht bist du, wenn dich Begehrlichkeiten und Versuchungen gefangen nehmen, wenn sie ständig in deinem Kopf Karussell fahren, wenn du nicht mehr fähig bist, Schuld zuzugeben oder Versäumnisse zu bekennen. Und das merken wir, einleitend hat das Stefan ganz kurz erwähnt, daran, dass wir dem Gebet fliehen. Das ist etwas ganz Typisches. Ums Leben gebracht sind wir, wenn uns Schuld hindert, frei und froh mit Jesus umzugehen. Wenn wir also dem Gebet ausweichen, die Stille fliehen, Gottes Reden in uns nicht mehr zulassen wollen, dann sind wir bereits ums Leben gebracht. Um ein Leben, das sich wirklich lohnt. Um ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Um ein Leben in der Heiligung. Um ein Leben, das vom Heiligen Geist geleitet und erfüllt ist. Was Jesus uns anbietet, wir sollen von unserer Schuld gesunden und aus Versuchungen erprobt hervorgehen. Wir sollen nicht daran sterben. Verbieten wir der Versuchung, in uns zu keimen. Dafür gibt es günstige und weniger günstige Bedingungen. Also wenn du jetzt die Tage im Anfang April Rasen eingesät hast, das hat ja der ein und andere vielleicht getan, ich habe es auch versucht, hat aber nicht funktioniert, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen waren ziemlich ungünstig, war mir viel zu kalt, da keimt gar nichts. So ähnlich ist das mit Schuld auch. Verbieten wir ihn, der Sünde in uns zu keimen, Wurzeln zu treiben, weil wir gegen die Versuchungen, die auf uns zukommen, nichts tun können, aber wir können die Bedingungen der Keimung verändern. Und das bedeutet, es geht darum, die Herausforderung der Versuchung anzunehmen. Jakobus schreibt, meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Fragt man sich ja spontan, wie soll man sich daran freuen? Also ich fand Proben und Prüfungen immer blöd. Und auch für Jakobus sind Anfechtungen und Versuchungen zunächst nichts Tolles, sondern er versteht sie als Prüfung des Glaubens. Und darin liegt für ihn der Wert der Erprobung. Vielfach haben wir ja das Gefühl, ohnmächtig an unseren Empfindungen und dem, was uns lockt, ausgeliefert zu sein. Die Versuchung erscheint so stark und der eigene Glaube so schwach. Und mit der Annahme der Herausforderung, sagt Jakobus, wenn du das annimmst, die Herausforderung, verändert sich dadurch bereits die Situation, in der du stehst. Du rüstest dich für den Kampf. Du stellst dich der Herausforderung. Du nimmst die Situation an. Und das hat durchaus was mit unserem Denken zu tun. Du agierst nicht mehr aus der Defensive, sondern du nimmst den Streit auf. Jakobus geht es nicht um Freude an der Qual, sondern um die Chance der Ermutigung und Festigung. Und solche Chance der Ermutigung und Festigung bringt jede Prüfungssituation mit sich. Und diese Herausforderung, diese Prüfungssituation bewusst anzunehmen, erhöht dann die Chancen der Bewährung ungemein. Ein Beispiel, wenn du eine Klassenarbeit schreibst, du bist, sagen wir mal, mittelmäßig vorbereitet, dann kannst du dir sagen, das wird eh nichts, ich lese mir gar nicht den Fragebogen durch, weil, also, was soll's. Du nimmst die Chance nicht wahr und das Ergebnis wird entsprechend sein. Vielleicht hast du aber Glück, dass du von dem Paper Frage 9 und 10 doch beantworten kannst, sehen wir 7 und 8 noch dazu und die restlichen nicht. Aber wenn du vorher schon aufgibst, ist das ungünstig. Deswegen sagt also Jakobus, stell dich der Herausforderung, nimm sie an, denn darin liegt die Chance, die Prüfungssituation zu bestehen. Und die Freude daran entsteht, dass die immer wiederkehrenden Anfechtungen immer wieder neu bestanden werden und der Versuchung widerstanden wird. Und das ist wirklich stark. Und dann ist in diesem Predigttext von einer Schwangerschaft die Rede. Ganz interessant. Vers 15, wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Also wenn wir nicht den Kampf aufnehmen, sondern es einfach zulassen. Gewollte Schwangerschaft habe ich dahin geschrieben. Es ist die eigene Begehrlichkeit, schreibt Jakobus, die den Menschen ködert und einfängt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Ich finde den Vergleich mit der Schwangerschaft ausgesprochen treffend. Denn der Vergleichspunkt ist ja, kein Kind reift über Nacht im Mutterleib heran. Das braucht 9 Monate, bis das Kind dann geboren ist. Jakobus beschreibt mit dem Vergleich also einen Prozess ansteigender Frustration. Da wächst etwas an uns heran. Und das, was da in uns heranwächst an Versuchen, wird immer stärker und schließlich reißt es uns fort wie in einer Flut, das andere Bild, das er gebraucht. Unsere Versuchungen sagen uns also eine Menge über unsere ungestillten Bedürfnisse, denn die ungestillten Bedürfnisse in uns verführen uns dazu, mit der Versuchung zu spielen, sie heranreifen zu lassen. Ungestillte Bedürfnisse trägt jeder Mensch mit sich herum. Aber je länger wir diese Bedürfnisse missachten, desto eher schnappen wir nach dem erstbesten Köder, der uns vor die Nase kommt. Und das Mittel dagegen ist nicht, die Begierden zu füttern, indem wir ihnen ständig mehr anbieten und vor Augen halten, wonach sie verlangen. Mit der Infektion der Sünde ist es wie mit einer Schwangerschaft. Jeder Empfängnis geht etwas voraus. Und wir wissen, was jeder Empfängnis vorausgeht. Nämlich Vertraulichkeit und Nähe. Sonst kommt es zu keiner Schwangerschaft. Auf jeden Fall zu keiner gewollten Schwangerschaft. Bevor die Begierde die Sünde hervorbringt, geben wir also den Begehrlichkeiten zu viel Raum und wir lassen diese Nähe zu. Die Prüfung, sagt Jakobus, kommt von Gott, die Verführung nicht. Die Vertraulichkeit und Nähe, die du mit der Sünde und der Versuchung eingehst, steht allein auf deinem Ticket. Und da gibt es Glaubensverstärker, das ist die positive Seite, die andere. Jakobus lässt daran keinen Zweifel. Schwangerschaften, die zur Sünde führen, sind gewollte Schwangerschaften. Aber Versuchung ist noch keine Sünde. So wie diese Keime, die uns ständig umgeben, uns ja noch nicht dadurch etwas anhaben, dass sie da sind. Versuchung ist noch keine Sünde. Erst wenn sie zur Geburt kommt, wird sie dazu. Und Jakobus sagt, im Kampf zu bestehen, das macht Freude, das wirkt wie ein Glaubensverstärker. Das ist so wie ein gewonnenes Fußballspiel oder ein gewonnenes Schachspiel oder was immer ihr spielt. Auf jeden Fall, der Gewinner freut sich. Der Gewinner freut sich und voller Zuversicht und sogar mit Eifer geht er dem nächsten Wettkampf entgegen. Also wenn der BVB gewinnt, dann freuen die sich aufs nächste Spiel. Und wenn der verliert, naja, dann ist das so eine Sache mit der Freude. Dann kommen mehr so Sprüche. Wir sind eine starke Mannschaft und keine Ahnung, was sie alles erzählen. Aber jeder von uns weiß das. Wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann macht das Lust für die nächste Übung. Und so ist es mit dem Glauben und der Versuchung und den Versuchungen genauso. Jakobus sagt, wenn du die Prüfung bestehst, dann hast du Power, dich der Nächsten zu stellen. Und deswegen kannst du dich darüber freuen. Du wirst fit für das Leben mit Jesus gemacht. Anders ist das, wenn wir verlieren. Dann verliert sich nämlich die Zuversicht und die Entmutigung gewinnt die Oberhand. Und das kennen wir aus unserem Leben mit Jesus auch. Wenn wir der Sünde, der Versuchung nachgehen, dann sind wir frustriert. Da sagen wir, mit mir ist nichts los. Das hat ohnehin alles gar keinen Zweck. Und da sagt Jakobus, ist es doch viel sinnvoller, sich dem zu stellen und sich zu freuen an der bestandenen Prüfung. Jetzt ist es mit den Prüfungen so, dass es zwei Formen gibt, dem zu begegnen. Passiven Widerstand oder aktiven Widerstand. Es gibt Versuchen, denen begegnest du erfolgreich durch passiven Widerstand. Und es gibt Versuchungen, da ist aktiver Widerstand geboten. Im passiven Widerstand lässt du die Versuchungen ins Leere laufen. Und zwar dadurch, dass du ihnen keine große Aufmerksamkeit schenkst. Und jetzt kommt eine Gewissensfrage. Hast du schon einmal im Kaufladen gestohlen? Ich bitte nicht um Handzeichen. Hast du schon einmal im Kaufland gestohlen? Im Kaufladen. Nicht nur im Kaufland. Also, Entschuldigung. Und es mag ja sein, dass du sagst, nee, tangiert mich überhaupt nicht. Nee, klauen ist so nicht meine Sache. Falls du davon wenig versucht bist, praktizierst du passiven Widerstand. Passiv ist ein Widerstand, wenn du dem Gedanken an die Möglichkeit von vornherein grundsätzlich keine Chance einräumst, wenn du quasi dich dieser Möglichkeit gegenüber innerlich immunisiert hast und bist du daran gewohnt, am Ladenausgang zu zahlen, wenn du daran gewohnt bist, wirst du auch beim nächsten Einkauf zahlen. Und dann ist der Ladendiebstahl für dich auch keine große Versuchung mehr, weil du dich darin eingeübt hast. Ja, wenn man was kauft, dann bezahlt man. Ist so. Aktiven Widerstand erfordern die Dinge, die nicht so unbedingt leicht zu haben sind, aber für dich sehr verlockend sind. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann zum Beispiel eine geheime Liebschaft sein. Oftmals ist es nicht die große Liebe, die da lockt, sondern das ungestillte Bedürfnis nach Abenteuer, nach Spannung, nach Aufregung, die Lust daran, etwas Verbotenes zu tun, das Gefühl, nicht genügend zu erleben, das Gefühl, vielleicht ganz hinter der Arbeit zu verschwinden, keinen Anreiz mehr zu spüren, was weiß ich. Jede Versuchung, die auf uns zukommt, hat solche Hintergedanken, also solche quasi so ein Programm, das da im Hintergrund läuft. Was kann man tun an diesem Beispiel festgemachter heimlichen Liebschaft, wenn die Versuchung kommt? Sowas kommt ja vor. Du kannst dich, aktiver Widerstand, darüber reden wir, dem Arbeitgeber zum Beispiel gegenüber erklären und sagen, also weißt du, nur noch schuften macht in meinem Leben keinen Spaß, können wir daran was ändern. Du könntest auch mit deinem Partner sprechen und sagen, du, können wir vielleicht nochmal was ändern an unserer Paarbeziehung? Könnte das vielleicht nochmal ein bisschen blumiger werden, aufregender, ich weiß nicht, was du für ein Bedürfnis hast. Du kannst über deine gefühlte Langeweile auch mit deinen Freunden reden vielleicht. Und du kannst deine Antriebslosigkeit anderen mitteilen und überlegen, was man dagegen tun kann. Du kannst auch gefährlich, ungefährliche Orte aufsuchen, statt dich zum Beispiel im gefährlichen Internet stets zu bewegen. Gefährlich, ungefährliche Orte, damit meine ich etwa Paintball-Action. Paintball-Action. Also, was das ist, da darf man schießen, ohne dass was passiert. Nur ein Beispiel. Vielleicht findest du das total aufregend. Man versteckt sich und dann ping, ping und so. Ist so ein bisschen kindhaft. Aber, ja, macht Spaß. Oder, was ich toll finde, ich gehe gern auf die Kartbahn. Rasen bis zum Anschlag, rausfliegen, ohne dass was passiert, super. Einmal in so einen Reifenstapel gefahren, herrlich, sage ich euch, wunderbar. Also, das sind die gefährlich-ungefährlichen Orte, die wir aufsuchen können. Versuchung ist auch nicht gleich Versuchung. Viele Versuchungen sucht man sich nicht aus. Man fällt quasi in sie hinein. Es ist so, als ob du in eine Falle gerätst. Ehe du dich versiehst, schnapp diese Falle zu. Die andere Form sind die Versuchungen, die du selber provozierst, mit denen du, wie ich sagte, schon förmlich schwanger gehst. Es ist so das Spiel mit dem Feuer, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Du weißt vielleicht, ich bin mir sogar sicher, dass jeder von uns weiß, wo er besonders gefährdet ist. Aber es verlockt dich doch immer wieder, dem Siedepunkt dieser Gefährdung nahe zu kommen. Da, wo es ganz heiß wird. Merkwürdig, wir halten uns gerne an dieser Grenze auf. Dieses Kribbeln im Bauch, das kennst du doch auch, war mein Lied. Wenn du in der Versuchung die Prüfung bestehen willst, mach dir vorher, also quasi im Ruhestand deiner Emotionen, darüber Gedanken, welche Art von Versuchung dir häufiger begegnen und entwickle Strategien, dem zu begegnen, zu widerstehen. Du wirst sehen, dass bestehende Prüfungen wirklich Freude machen und das Training in der Versuchung festzubleiben, dich Jesus näher bringt. Das ist eine tolle Erfahrung. Dabei erzeugt aber Druck in der Regel nur Gegendruck. Manche Christen, so habe ich beobachtet, gehen zu hart mit sich selbst ins Gericht. Zur Vermeidung irgendeiner beliebigen Sünde wird quasi alles verboten und das mündet meist auch in nichts Gutem. Denn solcher Druck erzeugt Gegendruck. Vielfach ist das Aufsuchen der Sünde einfach das Bedürfnis nach Entlastung und Entspannung. Mancher benutzt Sünde zum Stressabbau. Druck erzeugt Gegendruck. Das ist eine unwillkürliche Reaktion. In die Enge gedrängt, beginnen wir dann Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht unser Interesse hätten oder finden würden, wenn das nicht so biestig auf uns lasten würde. Oder uns ständig vor Augen gemalt würde. Das ist so wie Kinderschokolade. Ich weiß nicht, wer die gerne isst. Ich esse die total gern. Und ich weiß auch, in welchem Schrank die ist bei uns. Und ich erinnere mich, unsere Kinder, da war das mit den Süßigkeiten so, die wussten auch, wo der Schrank ist. Und wir haben ständig in Pädagogik versucht, ihnen deutlich zu machen, dass es zumindest wichtig ist, danach die Zähne zu putzen, wenn man an diesen Schrank geht. Der Kampf gegen sich selbst ist vergeblich. Zu häufig steigen wir darin ein. Selbstablehnung führt aber nie dazu, dass du dich selbst mehr liebst. Selbstablehnung führt nicht dazu, mich selbst zu lieben. Aber das ist ein wichtiges Momentum, um Sünde zu widerstehen. Liebe zu sich ist nicht Egoismus. Das höre ich nicht so selten, dass Leute sagen, sich selbst lieben, egoistisch bin ich doch, dann darf ich nicht. Nein, Selbstliebe ist die gesündeste Art der Selbstversorgung. Egoismus ist die erkrankte Form der Selbstbezogenheit. Und nicht selten sind wir versucht, den persönlichen Egoismus auf uns nahestehende Menschen auszudehnen, mit der vorgeblichen Absicht, nur das Beste für sie zu wollen. Auch das kann eine Versuchung sein. Wenn du mit dir selbst nicht einverstanden bist, warten beide Versuchungen immer wieder auf dich. Selbstannahme befreit aus dem Kreisen um sich selbst, wozu bei Christen häufig die Frage nach der eigenen Sündlosigkeit gehört. Und wenn dieses Kreisen fast unerträglich wird, das merkst du daran, dass du keine Freude mehr an der Glaubenserprobung hast, sondern dich der Glaube zu drangsalieren beginnt. Ein wichtiges Signal zu merken, hier muss ich mich neu justieren in meiner Heiligung und Glaubensnachfolge. Mein letzter Gedanke, Überzeugung bewirkt Veränderung. Ich frage dich in Versuchung, weshalb quält mich diese Situation? Was ist es, das mich lockt? Welches ungestillte Bedürfnis will ich damit ausgleichen? Was kann ich tun, dem entgegenzuwirken? Aktiver und passiver Widerstand. Du kannst dich fragen, wie ist das mit Druck? Wer übt Druck auf mich und wozu verleitet mich der quasi in der Gegendruckreaktion? Du kannst dich fragen, spiele ich schon wieder mit dem Feuer? Suche ich diesen Siedepunkt? Und ganz wichtig natürlich die Frage, was sagt denn die Bibel? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist sehr wichtig zu unterscheiden, hier zählen nicht Meinungen, sondern Argumente. Denn wer als Christ nicht von der Tatsache einer Sünde überzeugt ist, wird sich nicht von dieser Sünde lösen. Häufig folgen Christen oder fallen in eine Schuld hinein, einfach deswegen, weil sie gar nicht davon überzeugt sind, dass das Schuld ist. Sie haben das nur antrainiert, das hat man ihnen gesagt, aber sie selber haben keine persönliche Überzeugung davon. Und dann lebt man ständig in dieser Frustration, des Hin und Her. Und weil das so ist, bringt die Belehrung von außen auch so unendlich wenig. Wenn nicht Überzeugungskraft dich leitet, Jesus nachzufolgen, sondern Tradition, Gewohnheit, Prägung, Befindlichkeiten, ein Verbot oder ein Gebot, das andere an dich richten. Also meine Empfehlung, prüf das, was sagt die Bibel wirklich zu dieser Frage und bin ich davon überzeugt, den Willen Gottes ich persönlich erkannt zu haben. Es geht um geistliche Gewissheiten, nicht um ein mehrheitlich propagiertes Dafürhalten. Paulus sagt einmal, wem es Sünde ist, dem ist es Sünde. Da geht es um bestimmte Essensvorschriften. Wem es Sünde ist, sagt er, Fleisch zu essen, Götzenopferfleisch, dem ist es Sünde. Von sich selber sagt er, ich bin in dieser Beziehung frei. Mir ist das keine Sünde, also kann ich das tun. Andere sagten, geht gar nicht. Also der Paulus gibt uns einen sehr wichtigen Ratschlag. Der sagt, schau in beide Richtungen. Wenn dir etwas Sünde ist und gegen dein Gewissen spricht, wenn du davon überzeugt bist, dass es Sünde ist, dann lass die Finger davon. Auch dann, wenn ein Mitchrist damit keine Probleme hat und keine Gewissensbisse dabei haben mag. Und das gibt es durchaus nicht so selten in Gemeinde. Das Umgekehrte sagt uns Paulus damit aber auch, nicht alles, was deinem Mitchristen Not bereitet und ihm Sünde ist, muss deine Freiheit notwendig einschränken. Aber meine Bitte an dich, mach es dir mit deiner Gewissensprüfung nicht selbst zu einfach und mach dir damit nicht selber etwas vor. Nur da, wo wir wirklich überzeugt sind von einer Sünde, werden wir die Kraft aufbringen und die Gemeinschaft mit Jesu derart suchen, dass wir sagen, das will ich nicht und das werde ich in der Kraft des Geistes nicht tun. Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Ein merkwürdiger Satz, aber vielleicht ist er uns etwas deutlicher geworden und vielleicht steht jetzt am Ende meiner Predigt auch irgendwas auf eurem Zettel, was ihr beobachtet habt. Ich möchte uns alle ermutigen, auffordern, geh deinen Versuchungen, der nächsten Versuchung, die mit Sicherheit kommen wird, geh ihr entschlossen entgegen. Ja, freu dich auf diese Auseinandersetzung in der Kraft Gottes, denn mit seiner Hilfe und Gemeinschaft mit ihm wirst du siegen. Und das wird Freude sein. Amen.